Sie hören SBS German.
Weniger als 3 Wochen trennen uns noch vom Beginn des größten Fußballturniers der Welt, die WM in Katar. Die Nebengeräusche werden täglich lauter. Und die Diskussionen um die Begleitumstände dieser WM werden auf allen erdenklichen Kanälen diskutiert. Ein solcher Diskurs ist wichtig, auch wenn Kritiker bemängeln, dass er in der aktuellen Intensität vermeintlich zu spät kommt. Doch trotz aller Streitpunkte, die der moderne Profifußball bieten kann, ist es wichtig, ab und zu innezuhalten. Und nicht zu vergessen, warum wir dieses Spiel lieben.
It's like when you kick a goal or pass something, you get happy, it gives you the happiness. Some people, they just kick, they don't care about it. They just go, you feel like the joy, you do it. You do like one kick, the whole population shouts for you. Well done.
Das sagt der junge Schüler Abdullah. Ihn habe ich zusammen mit ca. 100 weiteren Schülerinnen und Schülern bei einem Fairplay-Turnier der Organisation Football United auf dem Gelände der Universität New South Wales in Sydney getroffen. Diese Folge geht es um die positive Kraft, die Fußball haben kann.
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Several FIFA officials were arrested in early morning raids in Zurich.
British newspaper The Guardian claimed that 6,500 migrant workers have died in Qatar.
In 2021, 2 Norwegian journalists were arrested.
People don't speak up and don't step forward and aren't prominent and bring these issues to light, then they are hidden. That's the point about what football's trying to do at the moment.
Football was like a savior for me and it was a way also I can communicate.
In der heutigen Episode sprechen wir über die Kraft, die Fußball haben kann, Positives zu bewirken und Dinge zu verändern. Und warum wir Fußball als Plattform für stetigen Austausch und Diskurs schützen sollten. Mein Name ist Benjamin Kantak und Sie hören aus Liebe zum Spiel. Dinge, die wir für den Fußball ignorieren. Ich bin im Stadtteil Kensington in Sydney unterwegs und suche die Sportplätze auf dem riesigen Gelände der Universität von New South Wales. Aus der Ferne höre ich schon das Gejubel von Kindern und Jugendlichen. Über 100 von ihnen nehmen heute hier teil an einem Fairplay-Fußballturnier von Football United. Die Organisation, die wurde 2006 von Dr. Anne Bunde-Berus gegründet, mit dem Ziel, Flüchtlingskindern zu helfen, sich einfach in Australien einzuleben und Fußball als Sprache zu nutzen, um sie mit lokalen Teams und Communities zusammenzubringen. Anne ist Dozentin an der Universität im Forschungsbereich Gesundheitswissenschaften und lebt seit mehr als 20 Jahren in Australien. Die Inspiration für Football United kam für sie durch ihre eigenen Erfahrungen während der Fußballweltmeisterschaft 1998 vor Ort in Frankreich, genauer gesagt in Paris. Das Finale hat sie live miterlebt. Und auch die Freude, die Fußball als internationale Sprache den Menschen während eines solchen Turniers und generell bereiten kann. Und seitdem wächst das Projekt stetig weiter mit Hilfe vieler Volontäre und Unterstützer. Football United konkurriert nicht mit dem organisierten Clubfußball, sondern bildet stattdessen ein weiteres Angebot mit dem Fokus auf Fair Play, sagt Anne.
One of the things that we do in our programs is we start with everything is fair play. So we have fair play rules, we get positive points for fair play, but we also run workshops with the kids on all sorts of societal issues. Positive youth development is our core. Social inclusion is our core. So no matter where you come from, no matter your ability, we make a space for everybody and we build that appreciation capacity in the kids through their passion for football. So if you want to only be a winner and your only goal is to be a Ronaldo or whatever, you have a place in organized football. If you care about social change and positive society, you have a place in Football United. And what we'd like to see is everybody to feel that way about everything. So that's our mission, really.
Auch wenn das Projekt ursprünglich für Flüchtlingskinder gedacht war, stellte sich schnell heraus, dass es weit darüber hinaus wirken kann und ein starkes Mittel ist, um Communities allgemein näher zusammenzubringen.
Even though we were thinking we were going to focus on refugees, within months it was just about bringing communities together. So kids in school, bringing them all together, whether they were refugees, whether they were Australians of many generations or anything in between. So what happens on the field because of the way we play, because of the way we build activities. The kids just love it, and they want to come back, and they want to come back. So the more, what we saw happening was kids coming together and beyond their school and beyond their community. And some of our kids in the early days used to cross from the northern, western suburbs down to the southern ones and come together in the, how many years is it now? 16 years. I mean, they've gone to each other's weddings, they've gone to each other's children's christenings. We have, you'll meet Anier later. Thanks to Football United, we got a scholarship here for her at UNSW. She's now doing a PhD. She's created two different companies. She's created a diversity model company, but she's also, I mean, just what it does is it gives the kids the confidence to go beyond where they had been in to dream big and to realize that there are ways to reach your dreams. And people stay together. We've among our staff, we have probably 50, 60 that at some point in time were Football United participants as children.
Während ich mich mit ihr unterhalte, hält Anne einen bunten Fußball in ihren Händen. Darauf geschrieben steht unter anderem in großen Lettern Global Goals for Sustainable Development. Die Football United Gründerin verrät, was es damit auf sich hat.
We belong to a network which is called the Common Goal Movement. So Common Goal exists since the early 2000s. It links together organizations like Football United across the world. There's 200 grassroots organizations now working across the world. But it's also about a movement to get people in the football industry to engage. So Common Goal has reached out to players, to agents, to clubs. The idea is they give 1% of their revenue. It goes to the Common Goal Foundation. That money is then given back to programs like ours to help us keep going, if you would. And Common Goal works around promoting societal good, addressing the common goals through the magic of football. So with every one of these goals, we have workshops or activities. One of the big ones for us is quality education. We keep kids in school as long as possible. Sustainability, climate action is huge. So this ball is traveling the world at the moment, the equivalent of this ball, traveling the world at the moment, talking about climate action, promoting what you can do as an individual in a community towards climate action, using this wonderful football as an advocacy icebreaker, etc. We are working towards a thing called Festival 23. So during the World Cup, you have FIFA and the teams. You also have the Common Goal Movement bringing together young people from its organizations across the world to run a parallel festival during the World Cup, 10, 12 days of young people coming from across the world together for workshops, for football, reaching out to communities. And we are running Festival 23 here next year during the Women's World Cup. And we're going beyond the international, and we're hoping to engage 50 communities across New Zealand and Australia to come join the International Common Goal Youth Leaders for 2 weeks of Fair Play Football Fun Workshops. And Climate Action is one of those.
Eine der ersten Teilnehmerinnen an Football United Projekten war Anier Juhl. Sie kam aus dem Südsudan nach Australien und nachdem sie sich ein Stipendium verdient hat an der Universität von New South Wales, arbeitet sie derzeit an ihrer Doktorarbeit. Sie ist bis heute stark involviert mit der Organisation und weiß aus eigener Erfahrung um die Kraft, die Fußball haben kann.
I really fell in love with football and what it represents. And obviously coming from a background where I never had the chance to play any particular sport, I found getting involved into different type of sport or football was really a great opportunity for me to engage with different cultures, different communities, and then something that really had a high ground in terms of grounding me in what I was doing at an early age. So I came about connecting with Football United when Anne launched the Football United Football in the Park program in Blacktown area where I was living at the time. And I remember I had got in contact with her asking if I could bring young women to the Football in the Park because I had made some great friendship with a lot of young women from diverse backgrounds that were playing sport, and we all had a shared interest in sport, and one of the particular challenges that we all had was that each of us were having a problem within our own communities where women were not allowed to play sport. And so we had a shared common goals and a common purpose to really challenge that stereotype and to find ourselves in a community initiative program that was going beyond then the formal football that had a community initiative to it. And so that's how I got involved with Football United. I contacted Anne, and that was 2006. So I was the first young woman. So I was 12 when the program started, and ever since it's been a journey with them, and that's why I'm still involved with them today.
Für Anje kann Fußball Dinge positiv verändern, weil das Spiel gemeinsame Ziele schafft und dadurch Menschen ermutigt, zu Fürsprechern zu werden für Dinge, die sie für wichtig halten. Anje weiß dies aus eigener Erfahrung.
I think when you really take football and you shift it in a common goal or a common purpose, it really encourages so many people to really be an advocate, whatever the purpose is. And I think for me, when I got into football, I saw what it has on a community in terms of the impact, where as a young person, I really wanted to be connected to a new family. I wanted to be connected to a community. And when you get involved with football, and particular with community initiative like Football United, they are addressing social impact issues that they might have within the communities. They are bridging the gap that might have on young people where they don't have an opportunity to engage in a formal football or sport industry. And so I think there's a unity that you just have to understand, and you have to be part of it, and you really have to understand football for purpose rather than your normal formal football where you're just running and you're in a competition. And I think it allowed you to address significant issues. And from my own experience, it really put me in the path of advocacy and being an advocate for things like gender equality within my own community and the broader Australian community, where women have an opportunity to have equal participation as anyone within the industry, but also allow me to really go deeper to understand what are some of the barriers for particular groups who don't have the opportunity. And so I think when you look at football as something beyond rather than formal, it can unpack so many things, and it can give you the opportunity to really be a voice for those who might not have it within those fields.
Aber auch im Profifußball kann es gelingen, neben sportlichem Erfolg auf wichtige Themen abseits des Fußballplatzes Wert zu legen. Der FC St. Pauli wird dabei oft als Beispiel herangezogen für einen Verein in Deutschland, der es nach wirtschaftlich schwierigen Zeiten geschafft hat, eine Balance zu finden zwischen kommerziellem Erfolg und einer klaren Haltung und sozialem Engagement. Ich treffe mich online zu einem Gespräch mit dem Vereinspräsidenten Oke Göttlich und möchte unter anderem von ihm wissen, welchen Wert dies für den Fußball und einen Verein wie den FC St. Pauli hat.
Es geht immer um Zusammengehörigkeit, um Miteinander, um Communities, um Viertel, um Nachbarschaftshilfe und um eine Idee, wie das aussehen kann. Und wenn diese Idee Menschen begeistert, dann ist der FC St. Pauli da ein hervorragender, hervorragende Blaupause für, denn Menschen identifizieren sich mit dem, wie dieser Verein aus dem Stadtteil heraus gewachsen ist, aus einer Historie des Stadtteils heraus. Und hier sozialgesellschaftliche Arbeit mitzuleisten für die Community, die ja vor allen Dingen von den Menschen gemacht wird und nicht, weil irgendjemand, der sich Präsident nennt oder Manager, gesagt hat, wir müssen uns jetzt mal sozialgesellschaftlich engagieren, sondern es ist ein Engagement aus der Community für die Community. Und da können wir unseren Fans wirklich immer nur den Hut vorziehen. Und dieses Engagement, was die Fans bei uns an den Tag legen, ist eben auch das Engagement, was wir beim Greenkeeper und bei den Spielern immer erhoffen und sehen. Und in der Hoffnung, dass wir dann auch mal Pokal gewinnen können.
Das hoffen nicht nur Sie natürlich, sondern Generationen von St. Pauli-Fans. Und nicht nur St. Pauli-Fans, glaube ich. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Liebe für das St. Pauli, FC St. Pauli steht. Aktuell wird im Zusammenhang mit dem Fußball als Geschäft ja viel über negative Dinge berichtet. Jetzt gerade auf dem Weg zur WM in Katar, FIFA-Weltfußball, das sieht alles nicht richtig gut aus. Kommen wir mal zum Positiven, sprechen wir über die positiven Dinge. Welche positive Kraft hat der moderne Fußball und was kann der Sport verändern?
Ja, der Sport ist erstmal unabhängig von, ob er modern oder unmodern ist, ist Jugendliche in Bewegung bringen eins der Hauptthemen unserer Gesellschaft. Und zwar nicht erst durch die pandemischen Situationen mit den Lockdowns, sondern natürlich insgesamt, dass wir Menschen in Bewegung bringen. Wenn die sich im sportlichen Wettbewerb dann auch noch messen dürfen und können und dieser sportliche Wettbewerb, wie gesagt, nicht ausschließlich durch Finanzen, sondern einfach durch den sportlichen Wettbewerb eben gekennzeichnet ist, dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Da kann jeder jeden auch mal wieder schlagen. Und dieses Gefühl, dass Menschen, die von unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen können, Ball in die Mitte gelegt bekommen und dann einfach miteinander Fußball zu spielen, ins Gespräch zu kommen, in die Dialoge zu kommen oder ins Stadion zu gehen und bei 30.000 bis 80.000 Menschen einfach mal in Gespräche zu kommen, die abseits ihrer Bubbles, ob nun professionellen Firmenbubbles oder Familienbubbles passieren. Das ist das Wichtige und es ist eins der letzten Zusammengehörigkeitsstätten und vielleicht sogar mehr als viele andere, die das früher für sich in Anspruch genommen haben, was wiederum die Brücke hinschlägt zu, es ist eine der letztverbliebenen Jugendkulturen, die wir mit Fankultur und auch Ausprägung von Fankultur zu sehen haben. Und in dem Sinne verhandeln wir im Fußball, und ich gehe jetzt mal weiter, auch im Sport generell, auch bei weniger Zuschauerinnen und Fans, bei manchen anderen Sportarten, verhandeln wir Gesellschaft hier und wir verhandeln Zusammengehörigkeit und das, was in Social Media zu kurz kommt, wo jeder nur noch in seinen Bubbles unterwegs ist, ist eben hier Real Life zusammenkommen, Menschen kommen zusammen und da kracht und knallt es manchmal auch, aber es ist wenigstens in dem Moment lebendig und man geht in den Dialog und man spricht miteinander und das geht in der Gesellschaft leider ja mehr und mehr verloren.
Ja, das stimmt. Da fehlt dann auch einfach eine gesunde Streitkultur. Ihr Verein hat nicht nur direkt Einfluss jetzt auf die Community und den Stadtteil. Beispielsweise ist in Ihrem Stadion eine Kita, was glaube ich nicht üblich ist in vielen anderen Stadien Deutschlands oder der Welt. Aber der FC St. Pauli versucht ja auch Dinge wirklich zu verändern, fernab von der Stadt Hamburg und vom Stadtteil St. Pauli, Beispiel Viva Con Agua. Also das geht dann ja wirklich über Kontinente, kann man ja sagen.
Ja, man muss da auch wieder das Engagement des Einzelnen, eines ehemaligen Spielers, der zusammen mit einer Gruppe von Freunden gesagt hat, ich möchte hier was Sinnvolles machen, weil mir dieser St. Pauli-Spirit irgendwie so nah ist, was tun zu wollen, aktiv zu sein, nach draußen in der Welt etwas bewegen zu können. Und da haben wir tatsächlich eher aus einer Laune heraus damals so entschieden, ja, wir helfen da und gern kann er unsere Plattform FC St. Pauli nutzen, um eben dieses Thema Viva Con Agua zu besetzen, was ein positiver Auswuchs an Aktivismus am Ende ist und wir uns darüber freuen, dass man im Grunde genommen etwas vorweggenommen hat, was jetzt große NFL- oder MLS-Clubs seit einigen Jahren machen, indem sie nämlich vielleicht jetzt nicht immer sozialgesellschaftlich aktive Firmen, aber andere Firmen anteilig ihr eigen nennen, um damit zu hoffen, dass sie damit weitere Geschäfte machen können. Das wollen wir in dem Sinne nicht, sondern wir haben einfach nur diese Idee gehabt, dass wir uns mit und an Viva Con Agua eben sinnvollerweise beteiligen und aus einer Laune heraus. Und es ist einfach auch mal ein Erfolgskonzept geworden. Und es ist eine herausragende Arbeit, die Benny Adrian mit den Kollegen losgetreten hat. Und wie gesagt, es ist weltumspannend inzwischen. Und die Millerntor Gallery ist wirklich neben den 17 Heimspielen und hoffentlich noch 1, 2, 3 im DFB-Pokal, sind auf jeden Fall, die Millerntor Gallery ist eine Sache, die man hier auf jeden Fall besuchen sollte im Sommer, während der Sommerpause. Das lohnt sich, da sind Künstlerinnen aus der ganzen Welt und es werden Wasserprojekte unterstützt, das ist großartig.
So der Vereinspräsident des FC St. Pauli, Oke Göttlich. Aber wo stehen wir damit vor dieser WM in Katar? Was können große Turniere wie eine Weltmeisterschaft überhaupt bewirken und den Menschen geben? Für den Journalisten und Buchautoren Dietrich Schulze-Marmeling ist ein entscheidender Punkt der Festivalcharakter und Austausch von Menschen vor Ort, wie beispielsweise bei der als Sommermärchen bekannten WM 2006 in Deutschland. Deshalb sei die Wahl des Austragungsortes seiner Meinung nach enorm wichtig und müsse seitens der FIFA mit Blick auf die dortigen Umstände getroffen werden, was bei den letzten Turnieren nicht der Fall gewesen sei.
Ja, kann schon den Leuten für ein paar Wochen Freude bereiten, auch so auf die internationale Kommunikation zwischen den Menschen verstärken. So Fußball als eine Franca Lingua, als eine internationale Sprache. Ich habe das damals auch so in Deutschland empfunden, 2006. Also man kam viel mit Menschen aus anderen Ländern in Kontakt. Und es herrscht einfach so eine gewisse Leichtigkeit. Das Wetter spielt damals ja auch noch eine Rolle. Ich will hier auch noch überzeugen mit. Es war so wirklich so ein Fußballfest. Also diese Fußball-Weltmeisterschaften sind ja auch nicht nur Turniere, sondern so ein bisschen auch Fußball-Festivals geworden. Und ich höre immer wieder von Leuten, die mir sagen, am schönsten ist eigentlich mal die Vorrunde, wenn da noch ganz viele Mannschaften, nur alle 32 dabei sind, wenn noch nicht so richtig klar ist, wer irgendwie weiterkommt, wenn wirklich jeden Tag etwas stattfindet. Und danach ist schon so ein bisschen, also habe ich auch hier gemerkt, weil der WM 2006, obwohl die eine Nationalmannschaft ja schon bis ins Halbfinale geschafft hat, es ebbte so ein bisschen ab, die ganze Geschichte. Und das zeigt immer so diese Eindrücke, dieses Gefühl, zeigt immer diesen Festivalcharakter, die diese WMs auch irgendwie haben. Und natürlich hat man das am liebsten in einem Land, das mit möglichst wenigen Problemen behaftet ist, also wo man mit einem möglichst guten Gewissen auch dieses Fußballfest feiern kann. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich Länder habe wie Russland 2018 oder jetzt wie Katar 2020, wo ich diese anderen Themen halt auch immer habe und einfach das auch nicht aus dem Kopf bekomme, dass bei der Vergabe der WM die FIFA auch über Leichen gegangen ist und dass ihr das auch völlig egal ist.
Was der FIFA konkret vorgeworfen wird und warum Schulze Marmeling und andere einen Boykott fordern, das hören wir in der kommenden Episode. Ich spreche außerdem mit Amnesty International über die Vorwürfe zu den Menschenrechtsverletzungen vor Ort in Katar und ob sich aufgrund des internationalen Drucks etwas geändert hat für die Arbeitsmigranten vor Ort in Katar. Außerdem geht es um die Frage, wie der Profisport allgemein mit Sponsoring umgehen kann vor dem Hintergrund des derzeitigen Konflikts zwischen Teilen der Mitglieder und der Verantwortlichen beim FC Bayern München. Aus Liebe zum Spiel finden Sie auf sbs.com/German, in der SBS Radio App und überall, wo es Podcasts gibt.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.